Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm: So viel Splendid Isolation hat sich in Großbritannien wohl niemand gewünscht. Was nicht einmal der härteste No-Deal-Brexit erreicht hätte, das schafft jetzt eine Mutation des Coronavirus. Zwar ist längst nicht klar, wie gefährlich die ist, aber Großbritannien wird buchstäblich dicht gemacht. Keiner will rein, keiner darf raus. Gleich mehr zur Lage dort im Gespräch mit unserer Korrespondentin. Zunächst aber der Bundespräsident heute beim Besuch eines Impfzentrums in Berlin.
Ein Blick auf die Infektionszahlen zeigt uns, dass die Ansteckungsrate nach wie vor viel zu hoch ist. Und das wird bestätigt durch die Vielzahl der Infizierten in Altenheimen, in Pflegeheimen und die Situation in den Krankenhäusern. Aber der heutige Tag ist auch ein Tag der Hoffnung. Ein Tag der Hoffnung, weil mit dem Beginn des Impfens das Licht am Ende des Tunnels ein klein bisschen heller wird.
Frank-Walter Steinmeier beim Besuch einer Einrichtung, in der geimpft werden soll. Wenn denn ein Impfstoff da ist. Für Europa ist heute die entscheidende Voraussetzung dafür geschaffen worden. Bettina Klein in Brüssel, die Europäische Arzneimittelbehörde, hat dem Impfstoff der Firmen BioNTech und Pfizer eine bedingte Zulassung erteilt. Den nächsten Schritt muss nun die EU-Kommission tun.
Genau, die Arzneimittelbehörde hat diese Empfehlung für eine bedingte Zulassung erteilt und die Zulassung selbst, das ist quasi die Formalie jetzt, muss die EU-Kommission vornehmen. Sie hatte versprochen, innerhalb von 48 Stunden nach dieser Empfehlung, dann hörten wir heute Abend und jetzt hat vor wenigen Minuten Ursula von der Leyen ein Statement für 18.30 Uhr angekündigt und ich denke, wir können davon ausgehen, dass sie dann die Zulassung dieses Impfstoffs verkünden wird.
Was genau heißt denn nun bedingte Zulassung?
Das bedeutet, dass man noch nicht alle Daten und alle Informationen hat, um wirklich umfassend die Bevölkerung auch zu informieren. Also ein Beispiel, es ist bis jetzt noch nicht geklärt, ob, wenn man geimpft ist, dann nur selbst nicht krank wird, aber den Virus vielleicht weiter übertragen kann, also die Krankheit weitergeben kann. Darauf gibt es noch keine abschließende Antwort. Daran muss weiter geforscht werden. Auch die Frage, ob es verträglich für Schwangere ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Also das sind zwei Beispiele, an denen man sehen kann, woher das kommt, dass es nur bedingt zugelassen ist. Aber es ist eben mehr als eine Notfallzulassung, wie wir sie im Vereinigten Königreich und auch in den USA gesehen haben.
Die Zulassung gilt bei grünem Licht der EU-Kommission dann für alle Mitgliedstaaten der EU. Wie wird der nun verteilt?
Aufgeschlüsselt nach Bevölkerungsanteil in der Europäischen Union. Und es ist wohl so, das muss ja jetzt alles relativ schnell gehen, dass quasi vom Hersteller Pfizer, der hier in Belgien ja produziert und abfüllt, das dann an eine zentrale Stelle in Deutschland gebracht wird und von da dann weiter verteilt wird. Denn man muss sagen, jetzt, nachdem die EU-Kommission also ihr grünes Licht geben wird, greifen die nationalen Impfstrategien, die nationalen Impfpläne und der Ball liegt dann quasi wirklich im Feld der einzelnen Länder und Staaten und dort muss dafür gesorgt werden, dass das alles ordentlich organisiert wird. Da kann die Europäische Union jetzt hier nicht mehr viel machen.
Ziemlich weit in der Entwicklung ist ja auch ein Impfstoff des US-Konzerns Moderna. Der hat bereits seine Zulassung in den USA. Gibt es Erwartungen, wann der auch in Europa zugelassen werden könnte?
Ja, die Chefin der Arzneimittelbehörde sagte eben noch einmal oder bestätigte nochmal, was wir eigentlich auch schon gehört haben, dass man davon ausgeht, dass am 6. Januar bei der nächsten Sitzung des zuständigen Gremiums dann die Empfehlung gegeben wird. Wahrscheinlich heißt es hier, also auch das ist eine Möglichkeit. Und dann wird der nächste Impfstoff eine europaweite Marktzulassung bekommen und auch da wird es sich nicht nur um eine Notfallzulassung handeln.
Eins noch, genau zu dem Zeitpunkt, da für Europa der erste Impfstoff zugelassen wird, gibt es Sorgen um eine mutierte Version des Coronavirus, die sich in Großbritannien ausbreitet und bei der die Sorge besteht, dass sie ansteckender ist als die bislang bekannten Varianten. Hat die EU-Arzneimittelbehörde auch Stellung bezogen zur Wirksamkeit des Impfstoffs bei dieser neuen Corona-Variante?
Ja, hat sie und wurde auch nochmal nachgefragt und die Auskunft ist, auch wenn es keine, bisher noch keine komplette zuverlässige Bestätigung gibt, die Behörde hält es für sehr wahrscheinlich, dass dieser Impfstoff auch wirksam für diese neue Variante ist. Auch da muss nochmal nachgefragt werden, nochmal nachgeforscht werden. Aber die Einschätzung der Wissenschaftler, wir haben es heute Morgen auch von Herrn Drosten gehört bei uns im Programm, geht dahin, dass aufgrund dieser Konstellation der Impfstoff sehr wahrscheinlich auch wirksam sein wird. Wie gesagt, hundertprozentige Bestätigung gibt es noch nicht.
Aus Brüssel war das Bettina Klein, vielen Dank. Immerhin, es spricht im Moment nichts dagegen, dass der Impfstoff von BioNTech/Pfizer, der in Großbritannien bereits seit einigen Tagen eingesetzt wird, auch gegen diese mutierte Form des Coronavirus hilft. Ansonsten aber ist Großbritannien in eine geradezu desaströse Lage gerutscht. Die Frage an unsere Korrespondentin dort, an Christine Heuer. Mit dem Flugzeug die Insel zu verlassen, sehr viele Möglichkeiten gibt es da nicht mehr, oder?
Nein, ich würde es nicht versuchen. Man kommt jedenfalls nicht auf den europäischen Kontinent von hier mit dem Flugzeug. Frankreich, Deutschland, Italien, die Niederlande, Belgien, Irland, auch andere Staaten auf dem Kontinent erlauben einfach nicht mehr, dass Flugzeuge, die von hier kommen, bei ihnen landen. Noch schlimmer aber, Frankreich hat faktisch den Ärmelkanal gesperrt. Wer aus Dover kommt, darf nicht mehr nach Calais rein. Und das bedeutet, ein großer Teil des Warenverkehrs zwischen Großbritannien und der EU ist gestoppt. In Dover stauen sich die Lkw auf 30, 40 Kilometern.
Die Einreise ist zwar formell noch erlaubt, aber wer oder was liefert denn noch nach Großbritannien? Wie ist denn überhaupt reinzukommen ins Land?
Ja, das ist eine gute Frage, denn tatsächlich machen sich die Lkw-Fahrer Sorgen, nach Großbritannien einzureisen, weil sie dann damit nämlich rechnen müssen, nicht mehr zurückzudürfen. Im Grunde können also nur britische Fahrer einreisen und das auch nur, wenn sie danach nicht wieder raus müssen auf den Kontinent. Und für die Verbraucher kann das alles bittere Folgen haben. Großbritannien importiert 40% frisches Obst und Gemüse aus der EU, ganz konkret zum Beispiel 90% des Salats oder 85% der Tomaten, die hier gegessen werden. Und die Logistikunternehmen, die warnen deshalb, dass es manche Waren schlicht nicht mehr geben wird in Großbritannien. Ab morgen vielleicht schon. Sie rufen deshalb gemeinsam mit der Regierung die Konsumenten auf, bitte nicht zu hamstern. Aber die Regale werden sich leeren, wenn Frankreich die Grenzen nicht wieder aufmacht, speziell in Calais.
Also ein Aufruf, nicht zu hamstern. Aber wie reagiert die Politik sonst auf die Situation? Der britische Premier ist ja bislang eher durch Sorglosigkeit in dieser Pandemiesituation aufgefallen.
Wir haben Boris Johnson persönlich jetzt noch nicht gehört zu dieser jüngsten Entwicklung, was die Grenzschließungen angeht und die Schwierigkeiten für den Warenverkehr. Er sitzt seit gestern Abend in einer Krisensitzung nach der anderen. Im Moment berät er in Downing Street mit seinem Krisenstab. Da geht es dann ganz konkret darum, wie der Lkw-Verkehr aufrechterhalten werden kann. Frankreich, hört man, denkt darüber nach, Sicherheitsmaßnahmen zu installieren. Da ist die Frage, was könnte das sein? Reguläre Tests zum Beispiel für jeden Lkw-Fahrer. Und wenn das so wäre, wie lange würde es dauern, bis die Infrastruktur dafür steht? Frankreich hat Calais zunächst nur für 48 Stunden gesperrt, aber schon das ist für die Briten eben sehr schwierig und sie dringen darauf, dass die Häfen nach diesen 48 Stunden spätestens wieder geöffnet werden. Boris Johnson hat für den späteren Tag, was immer das heißt, eine Pressekonferenz angekündigt. Darauf warten wir hier.
Also Lieferengpässe, eingefrorener Reiseverkehr, sowas war ja erwartet worden, vielleicht für das Land im Fall eines No-Deal-Brexits. Überhaupt spricht über den im Moment noch jemand?
Das Thema ist in der Tat in der öffentlichen Diskussion wieder sehr in den Hintergrund gerückt. Aber für die Politik spielt es natürlich eine ganz große Rolle. Erstens, weil sich Großbritannien einen No-Deal-Brexit jetzt noch viel weniger leisten kann als ohnehin schon. Das sind ja auch wirtschaftliche Fragen, die da eine Rolle spielen. Aber auch, weil die Briten gerade so etwas erleben wie die Blaupause dafür, was ohne Handelsvertrag mit der EU auf sie zukommen könnte. Engpässe eben zum Beispiel bei bestimmten Lebensmitteln. Es kann sein, dass Boris Johnson das am Ende helfen könnte, dann nämlich, wenn er einen Deal abschließt. Er darf dabei eigentlich keinen Kompromiss eingehen mit den Europäern, weil die Brexiteers ihn sonst erledigen. Aber das das eben macht einen Abschluss so schwierig. Aber wenn die Bürger jetzt spüren, was ein so eingeschränkter Handel mit der Europäischen Union für sie bedeutet, dann könnte das natürlich auch die Stimmung im Land zugunsten eines Vertrags beeinflussen. Und das wiederum könnte dem Premierminister helfen, einen Deal, wenn er ihn denn kriegt, wenn er ihn abschließt, nach innen zu verkaufen.
Eins noch, ich habe es zu Beginn erwähnt, in Großbritannien wird ja bereits seit ein paar Tagen mit dem Impfstoff geimpft, der eben in der EU diese bedingte Zulassung erhalten hat und wahrscheinlich eben auch eine komplette Zulassung in ganz kurzer Zeit bis heute Abend. Wie kommt Großbritannien mit dem Impfen voran?
Die Impfungen, die gehen schon weiter. Es sollen im Moment ungefähr 500.000 Briten oder Menschen, die hier leben, geimpft worden sein. Aber der einzig verfügbare Impfstoff, der von Pfizer-BioNTech, wird eben in Belgien hergestellt und auch der muss importiert werden. Im Moment gibt es noch keine Lieferengpässe, aber wenn die drohen, dann wäre das wirklich die nächste Katastrophe für die Briten und die Regierung wird alles tun, um das zu verhindern. Notfalls soll sogar die Armee eingesetzt werden, dann würden also Flugzeuge der Luftwaffe versuchen, die neuen Impfdosen einzufliegen. Der Impfstoff, das ist so ungefähr das Wichtigste vom Kontinent, was die Briten gerade brauchen.
Aus London war das Christine Heuer. Vielen Dank. Und Themenwechsel. Ab Anfang des nächsten Jahres werden Benzin, Diesel, Heizöl und Gas teurer. Der CO2-Preis soll zum sparsameren Umgang mit fossilen Rohstoffen beitragen und das Ganze natürlich dem Klima zuliebe. Bis Jahresende gehen wir daher der Frage nach, was der CO2-Preis bedeutet. Heute wird er die nötige Lenkungswirkung haben. Georg Ehring dazu.
Wer das Klima belastet, muss dafür bezahlen. Das ist die einfache Grundidee für den CO2-Preis. Beim europäischen Emissionshandel funktioniert das schon lange, allerdings nur für die Stromerzeugung und Teile der Industrie. Ab Anfang nächsten Jahres werden in Deutschland auch Benzin, Diesel, Gas und Heizöl durch einen CO2-Preis verteuert. Professor Ottmar Edenhofer, einer der beiden Chefs des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, kämpft seit Jahren dafür, den Ausstoß von Treibhausgasen mit einem Preisschild zu versehen und er freut sich über diesen Erfolg.
Also zunächst mal finde ich es gut, dass der CO2-Preis kommt.
Doch ungetrübt ist die Freude nicht. 25 Euro kostet CO2 pro Tonne ab Anfang nächsten Jahres. Heizöl und Diesel werden dadurch um 7,9 Cent pro Liter teurer, Benzin um etwa 7 Cent. Gas verteuert sich um 0,6 Cent pro Kilowattstunde. Reicht dieser Preis, um Investitionen etwa für eine neue Heizung oder ein neues Auto in klimafreundliche Bahnen zu lenken?
Nein, er lenkt nicht genug, denn der ist viel zu niedrig.
Doch die Bundesregierung hat Gründe dafür, das Thema vorsichtig anzugehen. Denn die Bürgerinnen und Bürger sind zwar bereit, für das Klima zu bezahlen, doch diese Bereitschaft hat Grenzen. Das hat eine Umfrage ergeben, so Dr. Stefan Sommer vom RWI Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen.
Insgesamt steht mit der Zahlungsbereitschaft so, dass oder etwas mehr als die Hälfte der von uns befragten Teilnehmer einer Erhebung bereit wären, einen Preis von 10 Euro zu bezahlen pro Tonne CO2, unabhängig davon, wie das Geld eingesetzt wird. Und die Zahlungsbereitschaft fällt dann mit steigenden Steuerraten.
Wobei die Zahlungsbereitschaft nicht nur von der Höhe der Abgabe abhängt. Die Befragten sind eher bereit zu zahlen, wenn das Geld sinnvoll ausgegeben wird. Stefan Sommer.
Und in der Befragung haben wir gefunden, dass diese grünen Investitionen in den Ausbau Erneuerbaren zum Beispiel sich der höchsten Beliebtheit erfreuen. Und wenn eine CO2-Bepreisung gekoppelt ist mit diesen grünen Investitionen, dann ist die Unterstützung für eine solche CO2-Steuer am höchsten.
Gerade ärmere Bevölkerungsgruppen sind Kritiker des CO2-Preises. Kein Zufall, denn sie zahlen gemessen an ihrem Einkommen mehr als andere. Vor allem deshalb, weil Ausgaben für die Heizung bei ihnen überproportional ins Gewicht fallen. Ottmar Edenhofer hatte vorgeschlagen, das Geld komplett an die Bürgerinnen und Bürger zurückzuerstatten. Wenn alle gleich viel erstattet bekämen, hätten vor allem die Ärmeren davon profitiert. Die Politik hat diesen Vorschlag allerdings nicht aufgenommen. Mit dem Geld wird die Umlage für erneuerbare Energien gesenkt und so der Strom für alle verbilligt und die Pendlerpauschale wird erhöht. Für den Klimaschutzbeitrag des CO2-Preises ist freilich vor allem wichtig, dass die Perspektive klar ist. Der Preis wird auf Dauer steigen, Ottmar Edenhofer.
Die Erwartungen haben wir alle, denn wenn Sie heute sich die Frage stellen, werde man ein neues Auto kaufen, werde eine neue Heizung einbauen müssen, dann werden Sie natürlich irgendwann mal überlegen, lohnt sich so eine Investition? Und wenn sie eine Investition lohnen soll, dann ist natürlich nicht der CO2-Preis heute entscheidend, sondern der CO2-Preis, den Sie in der Zukunft erwarten. Also jeder Investor ob er privat ist oder ein Unternehmen oder die öffentliche Hand, bildet in dem Augenblick Erwartungen, indem er sich die Frage stellt, lohnt sich eine Investition?
Bis 2025 ist der Weg vorgezeichnet. Der CO2-Preis steigt schrittweise auf 55 Euro pro Tonne. Danach soll er sich auf dem Markt bilden. Ottmar Edenhofer hat schon eine Vorstellung davon, wohin die Reise geht.
Bei den Zielen, die wir uns jetzt gesetzt haben, bis zum Jahr 2030, der Preis sicher über 100 Euro pro Tonne CO2 sein wird, damit wir die Ziele erreichen, die uns jetzt da europäisch gesetzt sind. Und wenn es jetzt zur Zielverschärfung kommt, was wahrscheinlich ist, auf europäischer Ebene und wir nachjustieren müssen, dann könnte der CO2-Preis auch bei 130, 150 Euro liegen.
Das wären dann deutliche Signale zum Umstellen auf Klimaschutz bei Heizung und Verkehr. Öl und Gas könnten vom Markt verdrängt werden, ohne dass ein Verbot erforderlich wird.
Georg Ehring war das, erster Teil unserer Reihe zum CO2-Preis, der im kommenden Jahr eingeführt wird. Unternehmen, die in diesem Jahr 100 werden, haben einiges hinter sich gebracht. Die Weltwirtschaftskrise in den 20ern, das NS-Regime, den Zweiten Weltkrieg, das Ende des Kalten Krieges, die Einheit, die Finanzkrise und schließlich die Pandemie. In den Wirtschaftssendungen ist in den vergangenen Wochen eine Reihe an 100-jährigen Unternehmen vorgestellt worden, verschiedenste Branchen, verschiedenste Überlebensstrategien. Heute die Firma Fritsch aus Idar-Oberstein, die einen weiten Bogen geschlagen hat, vom Hersteller von Mörsern bis zum Produzenten von modernstem Laborgerät. Anke Petermann.
Seit dem Mittelalter werden im Hunsrück Achate abgebaut. Edelsteine, die geschliffen nicht nur als Schmuck, sondern auch als Mörser und Mahlkugeln taugen. Eine Existenz mit dem Handel von technischen Achaten und Achatmörsern zu gründen, lag also vor 100 Jahren in der Edelsteinstadt Idar-Oberstein durchaus nahe. Die Brüder Alfred und Max Fritsch taten genau das im Jahr 1920. Mit wenigen Worten schlägt Nachfahre Maximilian Fritsch den Bogen der technischen Entwicklung von der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg zur Zeit nach dem Zweiten.
Wenn ich mit einem Handmörser etwas zerkleinere, das mache ich dreimal und ich kriege dreimal ein unterschiedliches Pulver heraus. Wenn ich das jetzt allerdings prozessgesteuert in einer Maschine mache, kann ich relativ stark davon ausgehen, dass die Ergebnisse immer gleich sind, dass ich also eine gewisse Reproduzierbarkeit habe. Und so war die Idee geboren, Laborgeräte herzustellen.
Spezialmaschinen zum Mahlen, Sieben und Messen, zur Probenaufbereitung und Analyse in der Materialforschung also, entwickelt Fritsch seit mehr als 60 Jahren. Zunächst ließ man die Geräte von einem Lohnfertiger herstellen. Seit Anfang der 1970er Jahre produziert Fritsch selbst. Analog zur laborüblichen Pipette heißen die Maschinen Analysette, Pulverisette und Laborette. Pharma- und Lebensmittelproduzenten, Auto- und Elektrokonzerne weltweit arbeiten mit diesen Geräten. Sie stellen Korngrößen nach Wunsch her und analysieren Partikelgrößen mittels Lasertechnik bis in den Nanobereich. Geschäftsführer Sebastian Fritsch ist für den Vertrieb zuständig. Das Unternehmen der Brüder exportiert zu 85% ins Ausland.
Mit zu den größten Kunden zählt zum Beispiel Samsung und Toyota. Also es geht von dem Labor, wie man sich das jetzt vielleicht bei Toyota vorstellt, hochsterilisiert und digitalisiert, bis hin zu der Minengesellschaft in Chile, die Bodenproben zerkleinert, um sie danach zu analysieren. Und da reden wir von einem Metallverschlag vor einer Mine, wo eine Mühle von uns steht. Es ist wirklich alles dabei, was man sich an Kunden vorstellen kann.
Servus, grüß dich.
In der modernen, staubfreien Produktionshalle von 2014 grüßt Maximilian Fritsch die Industriemechaniker an den computergesteuerten Dreh- und Fräsmaschinen in vertrautem Ton. Beim Gang durchs Werk deutet der 35-Jährige auf den millionenschweren Park an CNC-Maschinen.
Hier machen wir jetzt unsere ganze Rohmaterialbearbeitung, Metallbearbeitung, wo wir unseren Rohstahl bearbeiten zu Teilen, die wir dann auch in Geräten verwenden können.
Die Fertigungstiefe ist hoch. So viel Metallbearbeitung wie möglich im Haus zu machen, nennt Maximilian Fritsch als Devise.
Weil wir teilweise mit Toleranzen von einem Hundertstel Millimeter auch fertigen, deshalb muss das immer stimmen.
Die Mahlkugeln in den Mahlbechern einer sogenannten Planetenmühle werden durch eine spezielle Drehtechnik heftig beschleunigt. Die Tischgeräte müssen deshalb starken Kräften und hohen Belastungen standhalten.
Wenn da irgendwas ein bisschen Spiel hat, hat man schon ganz schnell Ausfälle, Defekte, Und deshalb gucken wir, dass wir hier immer ganz penibel und maßhaltig vorgehen.
In der ruhigeren Endmontage legt Roman Fried Gurte um eine der Pulverisetten und liftet die Labormühle mit dem Kran. Seit 26 Jahren arbeitet der gelernte Maschinenbauer und Elektroinstallateur bei Fritsch, die 8 Jahre davor bei einem Zulieferer. Ein Drittel der 100-jährigen Geschichte hat Fried also mitgestaltet.
Solche Firmen gibt es nicht mehr viele. Jeder kennt jeden, das ist halt familiär.
Traditionell und innovativ, ergänzt Maximilian Fritsch. Immer wieder gab und gibt es Patente auf neue Konfigurationen der Laborgeräte. Die Kugeln in den Mahlbechern der Planetenmühle werden immer kleiner.
Also wenn man sich die Kugeln anguckt, könnte man die von Puderzucker nicht mehr unterscheiden. Das wiederum hat dazu geführt, dass wir die Probe, die wir malen, bis in den Nanometerbereich runtermalen können. Also wir können mit dieser Planetenkugelmühle tatsächlich Nanopulver erzeugen. Und das war am ganzen Markt damals ein komplettes Novum. Also das war wirklich sowas, was auch einen entscheidenden Teil unseres Erfolges über die letzten Jahre mit ausmacht.
Ein Erfolg, der Fritsch auch im Jubiläumsjahr 2020 treu bleibt, weil das Unternehmen seine Kleinserien hochspezialisierter Laborgeräte an alle Branchen und in alle Teile der Welt liefert, werden Corona-bedingte Einbrüche durch Zuwächse anderswo ausgeglichen. Die Brüder Fritsch glauben, den Jahresumsatz auf 20 Millionen Euro steigern zu können. Materialforschung und Qualitätskontrolle gehen trotz Pandemie weiter, also müssen auch Proben aufbereitet und analysiert werden, seien es Teeblätter, Tabletten oder Batteriebestandteile.
Und deshalb sind wir da einfach rein von der strategischen Ausrichtung her mit Produkten am Markt, die auf absehbare Zeit immer gebraucht werden.
Die gut 100-köpfige Belegschaft kann dem Jahreswechsel unter Pandemiebedingungen also gelassen entgegenschauen.
Anke Petermann war das. Wir haben berichtet zu Beginn der Sendung, in Europa steht die Zulassung des ersten Corona-Impfstoffs kurz bevor. Die EU-Kommission muss formal noch grünes Licht geben. Die gute Nachricht, die schlechte: in Großbritannien verbreitet sich eine Corona-Mutation, von der befürchtet wird, sicher weiß man das noch nicht, aber befürchtet wird, dass sie ein höheres Ansteckungsrisiko mit sich bringt. Zwischen diesen beiden Polen hängen die Börsen. Dorothee Holz, die Frage an die Börsenberichterstatterin: Mit welchem Ergebnis?
Mit einem sehr negativen Ergebnis, Frau Becker. Die neue Mutation lehrt die Börsen, die ja in den vergangenen Wochen nur die Richtung nach oben kannten, wieder das Fürchten. Der DAX rauschte heute zeitweise um über 4% nach unten, der größte Tagesverlust seit 2 Monaten. Niemand weiß genau, welche Folgen diese Mutation hat. Die Unsicherheit ist riesig, die Lage fragil. Das kann dazu führen, dass der Lockdown deutlich verlängert wird, mit entsprechend größeren Schäden für die Wirtschaft. Zum Handelsschluss steht an der Börsentafel ein Minus von 356 Punkten. Das sind 2,6%. Der DAX bei 13.274 Punkten. Auch in New York gibt es Kursverluste, längst nicht so stark wie hier. Der Dow Jones büßt 0,7% ein, dass die Europäische Arzneimittelagentur grünes Licht für den Impfstoff von BioNTech und Pfizer gab, ging fast unter fast, denn die Aktien von BioNTech sind sehr gefragt, ebenso wie die Papiere des zweiten deutschen Impfstoffherstellers CureVac. Beide Aktien sind in New York gelistet, also doch ein Hoffnungsschimmer.
Bleiben wir kurz in den USA. Dort ist Tesla in den S&P-Index aufgenommen worden. Das ist ziemlich gut fürs Image.
Das ist ganz klar ein Ritterschlag. Tesla gehört sogar zu den Top 10 Aktien im S&P 500. Aber dem Kurs nutzt es heute nicht. Die Aktien rutschen in New York um fast 5% ab. Sell on good news. Bei guten Nachrichten verkaufen. Diesem Rat sind Anleger offenbar gefolgt.
Zurück nach Hause. Welche Aktien im DAX waren besonders stressanfällig?
Alle waren gestresst. Es gab nur Verlierer, aber besonders gestresst waren Fresenius, Bayer und die Deutsche Bank mit Kursverlusten von bis zu knapp 5%. Lange waren auch Autoaktien deutlich unter Druck. Autopapiere hatten zuletzt von der Hoffnung auf eine stärkere Wirtschaftserholung profitiert. Diese Aussichten schwinden aber gerade.
Neben Werte noch, die Ihnen auffielen?
Die Lufthansa hat es ja wegen Corona in die zweite Reihe, also in den MDAX, verschlagen. Ist also quasi ein Nebenwert. Lufthansa-Aktien gaben heute 4% nach. Bei Papieren von Fraport lag das Minus bei 5,5%. Airbus auch unter den größten Verlierern. Die Hoffnung auf schnelle Impfungen, das war der einzige Lichtblick für diese Branche nach diesem Horrorjahr. Aber die Hoffnung bleibt zwar noch, aber die Mutation hat wieder große Sorgen, vor einem nicht enden wollenden Teufelskreis dieser Pandemie geschürt.
Blicken wir noch auf den Euro zum Wochenstart. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, das Bild weiter aufzumachen und aufs Pfund in dieser schwierigen Situation in Großbritannien zu gucken.
Ja, der Euro hat sich wieder etwas gefangen, notiert bei einem Dollar 22. Das Pfund ist massiv unter Druck geraten. Das setzt dem Pfund wirklich stark zu, was da am Wochenende passiert ist. Bei Anleihen gab es starke Kursgewinne. Die Umlaufrendite sinkt um 5 Basispunkte auf minus 0,61%. Und Gold kaum verändert bei 1879 Dollar.
Dorothee Holz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach der Nachrichtenkultur heute, dann mit Doris Schäfer-Noska am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.